Denn er, also gemeint ist Philipp IV. Von Frankreich, wollte einen seiner Söhne zum König von Jerusalem machen und einrichten, dass dieser alle Einkünfte und Gewinne der Templer erhält. Und zu diesem Zweck hat er zuerst dafür gesorgt, dass viele Templer in seinem Königreich und vor allem der Großmeister des Ordens Johannes, also der hieß eigentlich anders, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig, der Großmeister des Ordens Johannes und viele andere verbrannt werden. Schließlich hat er bewirkt, dass der Orden auf dem besagten Konzil verdammt wurde. Das wäre also so eine Zuschreibung, die davon ausgeht, die ganze Kampagne sei ein Vorwand dafür, um mit dem Vermögen der Templer eigene Pläne zu realisieren. Das Interessante daran ist jetzt,
diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Tagung Postfaktizität in vormodernen Gemeinwesen, die im September 2024 an der Humboldt-Universität Berlin stattfand und von der Daimler und Benz Stiftung gefördert wurde. Im dritten und letzten Teil der Reihe spreche ich mit Dr. Marcel Bubert über Wahrheiten und Fälschungen im Mittelalter. Mit vielen Bezügen zur Gegenwart schauen wir dabei darauf, wie mit verschiedenen Wahrheitsangeboten, also Erzählungen, was stimmt und was nicht, umgegangen wurde, welche Wirkung Teilöffentlichkeiten oder moderner gesagt Filterbubbles auch schon vor 1000 Jahren hatten und wie besonders in Kriegs-, Krisen- und Seuchenzeiten heftige Kämpfe um die Deutungshoheit tobten. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge auch auf Ko-fi oder bei Steady. In den Shownotes gibt es auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa zur mittelalterlichen Pestpandemie, auf die wir in diesem Gespräch auch sehr viel Bezug nehmen. Herr Bubert ist ein neuer Gast und stellt sich zunächst vor, bevor wir uns erst einmal darüber unterhalten, was Postfaktizität ist und ob wir aktuell in einer Zeit der Postfaktizität leben. Dann rutschen wir thematisch allmählich ins Mittelalter ab. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem August 2025.
Mein Name ist Marcel Bubert. Ich bin Historiker an der Universität Münster, wo ich jetzt seit 10 Jahren Geschichte lehre und da vor allem für den Bereich des Mittelalters zuständig bin. Ich interessiere mich aber auch für die Neuzeit und für unsere eigene Zeit. Das wird anhand des Themas, das wir hier miteinander besprechen, glaube ich, auch ein bisschen deutlich. Ich habe angefangen, mich eigentlich mit Themen aus dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte zu beschäftigen, erst im Rahmen meiner Promotion und habe anschließend dann begonnen, also Themenaspekte zu adressieren, die mit unserem heutigen Thema sehr viel zu tun haben. Angeregt, nicht zuletzt, würde ich sagen, seit der Zeit um 2016 im Nachgang der Wahl von Donald Trump, wo man sehr viel über Postfaktizität diskutiert hat. Also das war ja in den Medien sehr präsent, dieses Thema Post-Truth, Politics und so weiter, dass man da den Eindruck hatte, es herrscht eine größere Unwahrhaftigkeit vielleicht als zuvor im politischen Diskurs. Ob diese Diagnose zutrifft oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber es war zumindest ein Eindruck, der sehr präsent war und von dem man sehr viel gehört hat. Und das waren also Fragen, die mich damals angeregt haben, mich mit diesen Themen etwas näher auseinanderzusetzen, vielleicht eben auch mit Blick auf eine historische Perspektive, um mal zu eruieren, ob es sowas wie ein postfaktisches Zeitalter eigentlich sinnvollerweise geben kann und welche Voraussetzungen man sich einkauft, wenn man so einen Begriff verwendet. Darüber werden wir vielleicht nachher noch ausführlicher reden. Ich habe dann aber diese Themen sozusagen in verschiedene Richtungen weiterverfolgt. Und die zweite große Inspiration, wenn man das so nennen kann, war dann die Corona-Zeit, in der es ebenfalls wieder ganz stark um verwandte Themen ging, dann verstärkt in Verbindung mit Verschwörungserzählungen. Das war ja so ein Begriff, der plötzlich ganz virulent war, so in den Medien und im öffentlichen Diskurs, weil der Eindruck wieder entstanden war, dass das jetzt eine größere Rolle spielt als vorher. Ob das so ist, sind also ganz andere Fragen. Aber ich habe dann eben auch in dieser Hinsicht angefangen, mich mit Verschwörungsdiskursen oder Zuschreibungen von Verschwörung in früheren Gesellschaften zu befassen, hier eben vor allem im späteren Mittelalter. Das war dann ein Thema, das mich sehr umgetrieben hat in der Folgezeit. Also einerseits die Frage, wie wird eigentlich Wahrheit produziert, wie wird über Wahrheit diskutiert in historischen Gesellschaften und andererseits dann speziell mit Bezug auf Verschwörungserzählungen. Darüber habe ich dann in den letzten Jahren ein Buch auch geschrieben. Das ist meine Habilitation, die jetzt noch nicht publiziert ist, aber hoffentlich bald verfügbar sein wird. Und verschiedene andere Publikationen verfasst. Also kann man in verschiedene Richtungen weiterdenken, werden da aber sicher ganz gut heute ins Gespräch kommen.
Sie haben ja gerade erwähnt, dass Sie sich auch über das Mittelalter hinweg sehr ausführlich theoretisch mit dem Prinzip der Postfaktizität befasst haben. Von daher erstmal die Frage, was verstehen Sie denn unter diesem Begriff?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe gerade schon gesagt, dass man sich vielleicht einige Prämissen, Voraussetzungen einkauft, wenn man so einen Begriff verwendet. Und das eine ist natürlich eine Zäsur. Also man postuliert ja, dass es irgendeine Art von signifikanter Zäsur in der Geschichte gegeben haben muss, die ein faktisches von einem postfaktischen Zeitalter abgrenzt. Und man würde dann also meinen, dass in der jüngeren Zeit, ja, das wäre ja sozusagen die Implikation dieses Begriffs, eine größere Unwahrhaftigkeit herrscht, dass irgendwie auf Fakten nicht mehr viel gegeben wird, dass es um die Wahrheit schlecht bestellt sei und so weiter, weil eben Leute wie damals Donald Trump, der ja maßgeblich dazu beigetragen hat, diesen Eindruck zu evozieren, einfach irgendwelche Dinge behaupten, die eigentlich sich ganz klar widerlegen lassen, ja, worüber er sich dann aber souverän hinweggesetzt hat. Also da gab es ja dieses ganz berühmte Beispiel der Diskussion um seine Inaugurationsfeier, ja, wo Donald Trump einfach gesagt hat, dass da jetzt irgendwie die größte Feier aller Zeiten gewesen, was sich über Fotos ganz klar oder auch vertrauenswürdige Fotos ganz klar widerlegen ließ, ja, die also gezeigt haben, dass bei Barack Obama viel mehr Menschen anwesend waren. Das hat ihn und seine Mitarbeiter oder die Leute in seinem Umfeld dann aber wenig gekümmert. Ja, also man hat dann einfach gesagt, nee, das interessiert uns jetzt nicht. Es war die größte Feier, Punkt, aus, Ende. Ja, und das hat also bei vielen offenbar die Wahrnehmung hervorgerufen, dass man sich jetzt um Faktizität in der Politik weniger kümmern würde, als das in früheren Zeiten der Fall war. Ich habe dann selber und viele andere haben das angefangen zu diskutieren und dann gesagt, naja, es ist ja nun keinesfalls so, dass man nicht früher auch schon in der Politik gelogen hätte. Und da gibt es viele Beispiele natürlich, die man da nennen kann. Also auch aus dem 20. Jahrhundert gibt es da ja ganz viel. Die Pentagon Papers, die Dolchstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg, Nazi-Propaganda und all solche Dinge. Da hat man also sehr viel, man könnte noch viel weiter zurückgehen, angeführt, wo es also ebenfalls vergleichbare Phänomene gab. Es zeigt sich also, wenn man sich das so vor Augen führt, recht schnell, dass die Frage nicht sehr zielführend ist. Ja, also einfach zu fragen, wann werden mehr Lügen verbreitet als vorher oder wann spielt irgendwie Unwahrhaftigkeit eine größere Rolle. Was mich dann vor allem umgetrieben hat, war eher die Frage, wann entsteht denn so eine Wahrnehmung? Ja, also unabhängig von der Frage, ob sie zutrifft, wann entsteht in Gesellschaften der Eindruck, dass irgendwie die Wahrheit den Bach runtergeht, dass es bestimmte Leute gibt, die also rein daran interessiert sind, das rechtere Argument zum Stärkeren zu machen, mit irgendwelchen rhetorischen Tricks ihren Wahrheitsanspruch durchzudrücken, unabhängig davon, ob es zutrifft und so weiter. Also das wäre ja eine ganz andere Perspektive auf das Thema. Ich würde also eher sagen, Postfaktizität ist ein Modus gesellschaftlicher Selbstbeobachtung. Ja, also ein Modus, der sich einstellt, wenn in Gesellschaften diese Wahrnehmung virulent wird, dass mehr gelogen wird als vorher oder dass widerstreitende Faktenbehauptungen aufeinanderprallen und man kaum noch unterscheiden könnte, wer jetzt wahr spricht und wer lügt. Wer also sozusagen die Wahrheit sagt und wer Falschheiten verbreitet, das hat also etwas zu tun mit epistemischer Unsicherheit, wie ich das nenne. Also dass durch die verstärkte Konkurrenz von Wahrheitsansprüchen oder die intensivierte Wahrnehmung einer solchen Konkurrenz nun also ein größeres Maß, zumindest bei vielen Zeitgenossinnen, darüber herrscht, wo die Grenze zwischen wahren und falschen Aussagen verläuft. Ein größeres Maß an Unsicherheit darüber. Jetzt kann man sicher sagen, dass das also in der Gegenwart virulenter ist als zuvor und eines der stärksten Argumente, die man dafür gebracht hat, ist ein mediengeschichtliches. Ja, also man kann natürlich sagen, dass der digitale Medienwandel der letzten 20 Jahre, wo man doch sagen kann, in der Zeit hat es richtig Wirkungen gezeitigt, dazu geführt hat, dass einfach sehr viel mehr Wahrheitsansprüche wahrnehmbar sind, sichtbar sind. Ja, also dadurch, dass sie medial repräsentiert werden. Die verschiedenen Perspektiven auf die Welt hat es sicher vorher auch schon gegeben, aber jetzt ist sozusagen das Internet als eine Differenz-Transparenz-Maschinerie, wie das in der Medienwissenschaft Bernard Pörksen mal genannt hat, also in die Welt gekommen, die jetzt also diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven sehr viel sichtbarer macht. Und das evoziert natürlich den Eindruck, man hätte jetzt auch vielleicht eine stärkere Konkurrenz von Wahrheitsansprüchen, die dann wiederum solche Unsicherheitserfahrungen bewirken kann. Das wäre vielleicht erstmal mein Konzept von Postfaktizität, das also als gesellschaftlichen Selbstbeobachtungsmodus zu definieren, um dann zu fragen, ob es strukturell analoge Perzeptionen in früheren Gesellschaften gegeben hat und unter welchen Bedingungen diese aufkommen. Also wann vielleicht in besonderen Krisenzeiten, in besonders intensiven Phasen gesellschaftlicher Umbrüche und so weiter, wann entsteht sozusagen dieser Eindruck in verstärktem Maße und welche Faktoren tragen dazu bei und evozieren ihn im Besonderen? Eine Annahme, die ich dem zugrunde legen würde, wäre, dass es also keine lineare Entwicklung oder sowas geben würde in der Geschichte hin zu immer größerer Unsicherheit oder so. Das könnte man sich ja auch denken, ne? Also erst gab es irgendwie Gewissheit, der religiösen Gewissheit oder so in der Vormoderne, die dann aufgebrochen worden wäre durch eine immer stärkere postmoderne, postfaktische Verunsicherung in der jüngeren Zeit oder so. Das glaube ich aber nicht, dass das den macht. Also mein Eindruck wäre, dass man hier von bestimmten Konjunkturen ausgehen müsste. Dass es also konjunkturartige Intensivierungen solcher Unsicherheitserfahrungen gibt, die dann mit entsprechenden Wahrnehmungen einhergehen können. Das war also erstmal meine Leitfrage, zu schauen, wo man solche Perzeptionen identifizieren kann. Das habe ich dann vor allem für das Mittelalter verfolgt, aber auch teilweise ein bisschen darüber hinaus. Ich würde vielleicht noch ganz kurz etwas hinzufügen, das mit dieser These nach der Postfaktizität stark verbunden ist. Also es gab ja verschiedene Erklärungen, die man in der Forschung dafür angeführt hat, dass also so etwas wie ein postfaktisches Zeitalter entstanden sein könnte oder dafür, dass irgendwie sich ein stärkerer Wahrheitsrelativismus ausgebreitet habe im politischen Diskurs. Und die eine sehr sinnvolle Erklärung dafür, dass sich also was verändert hat. Ja, dass es also wirklich qualitative Veränderungen im politischen Diskurs gibt, war nicht nur der digitale Wandel, der Medienwandel, sondern auf der anderen Seite haben viele auch behauptet, das wäre sozusagen durch den Einfluss der Postmoderne zu erklären. Also von Theorien, die so vor allem seit den 70ern, 60er, 70er Jahren entwickelt wurden, artikuliert wurden und die dann in der Folgezeit, also verstärkt, erst in den Wissenschaften und später aber vielleicht auch in anderen gesellschaftlichen Diskursfeldern gewirkt haben, rezipiert wurden und so weiter. Und die eigentlich, wenn man sich das genauer anschaut, keinen Wahrheitsrelativismus im strengen Sinne vertreten, die aber teilweise so gedeutet werden. Ja, also denen man teilweise unterstellt hat, sie würden also die Annahme vertreten, also Leute wie Michel Foucault und so weiter, dass Wahrheit immer nur ein Produkt der gesellschaftlichen Bedingungen ist, unter denen sie entstehen und dass dadurch auch sozusagen die Wandelbarkeit von Wahrheit begründet ist, die ein Wahrheitsrelativismus impliziert. Und viele hätten jetzt gesagt, na ja, das ist irgendwie in andere gesellschaftliche Sphären eingesickert. Ja, so der Wahrheitsrelativismus, dass man irgendwie die Annahme begründet hat, man könnte doch einfach sagen, was man will, weil jeder seine eigene Wahrheit hat. Es gab einen Philosophen, Lee McIntyre heißt der, der hat das sehr prominent vertreten, auch sehr stark gemacht, dieses Argument, dass er gesagt hat, Post-Truth ist eigentlich eine Folge, ja, von Postmodernism, ja, dass das also eigentlich so direkt dadurch hervorgerufen worden sei. Das wäre was, was ich ebenfalls kritisch sehen würde, was aber sozusagen in der Diskussion über das Thema auch sehr präsent ist, ja, dass irgendwie die Postmoderne in den 70er Jahren da so einen signifikanten Einschnitt bedeutet hätte. Und das kann man ja mit vielen anderen Dingen in Verbindung bringen. Die 70er Jahre werden in der Soziologie ohnehin häufig als Umbruchszeit betrachtet. Ja, man spricht da teilweise von der Spätmoderne, die dann begonnen hat seit den 70ern, weil sich da ganz viel verändert. Ja. Und dann wäre es also auf den ersten Blick plausibel zu sagen, na ja, da beginnt auch irgendwie eine Zäsur, die auch für sozusagen den Umgang mit der Wahrheit signifikante Folgen hat. Ja. Das wären also alles Dinge, die man da im Hinterkopf behalten muss, wenn man darüber diskutiert. Mein Ansatz war dann aber, wie gesagt, gar nicht so sehr zu diskutieren, inwieweit das zutrifft, ja, also inwieweit das wirklich zutreffende Beobachtungen sind, sondern vielmehr, wie eben ausgeführt, danach zu fragen, wann dieser Diskurs sich formiert, ja, oder wann die Diagnose, der Eindruck, die Wahrnehmung, dass sich qualitative Veränderungen im Umgang mit der Wahrheit vollzogen hätten, entstanden ist und welche Bedingungen dazu beitragen.
Ein Konzept, das ich da auch sehr interessant fand, war da die Idee der vielfältigen Wahrheitsangebote. Also ne, es gibt verschiedene Angebote, verschiedene Diskurse. Einerseits der, nehmen wir das Beispiel des Coronavirus, das eine ist das Wahrheitsangebot ist, das ist eine Zoonose, das andere Wahrheitsangebot ist, das ist eine hinterhältige Biowaffe. Und da kann man ja, wenn man jetzt ganz ja, postmodern rangeht, sich sozusagen was aussuchen, was man für seine Wahrheit hält.
Absolut. Ja, völlig richtig. Also man kann sagen, dass auch in Verbindung mit digitalen Medienkulturen eine stärkere Repräsentation unterschiedlicher Deutungsangebote, Wahrheitsangebote sichtbar ist. Und da könnte man also davon ausgehen, dass auf dem Wahrheitsmarkt, ja, wie man das teilweise auch genannt hat, viel mehr Angebote feilgeboten werden, viel mehr Angebote präsent sind, nutzbar sind, als es zuvor der Fall ist. Und ich glaube, es ist auch unverkennbar, dass man hier von so einer Art Wahrheitskonkurrenz in diesem Sinne ja, sprechen kann. Das war eben ebenfalls dann ein Konzept, ja, Wahrheitskonkurrenz, mit dem ich mich in den letzten Jahren intensiv befasst habe. Da haben wir also auch in Münster mit Kolleginnen und Kollegen viel darüber diskutiert, inwieweit man das nicht irgendwie für die historische Forschung operationalisieren kann, wann eben eine verstärkte Konkurrenz oder Rivalität unterschiedlicher Wahrheitsansprüche in besonders intensiviertem Maße zutage tritt. Weil eben gerade das vielleicht, das war ja meine Leitfrage, in besonderem Maße zu dem Eindruck einer epistemischen Unsicherheit beitragen kann, die dann zu gegenwärtigen Postfaktizitätsdiagnosen strukturell analog wäre. Das wäre also so eine ganz zentrale Leitfrage in diesem Zusammenhang. Jetzt ist natürlich das europäische Mittelalter eine Zeit, in der man solche Konkurrenzen von Wahrheitsansprüchen eigentlich nicht unbedingt erwarten würde. Ja, also, dass es in der Gegenwart der Fall ist, das wird niemanden wundern, oder in der Moderne generell, in demokratischen Gesellschaften, ja, dass ja so Vielfalt auch als Norm vorausgesetzt ist, dass man also geradezu davon ausgeht, dass im politischen Diskurs gefunden werden muss, dass da verschiedene Perspektiven präsent sein müssen und so weiter. Das würden ja die meisten Menschen unterschreiben. Zumindest in Demokratien. Im Mittelalter hat man natürlich ganz andere Herrschaftsformen, Gesellschaftsstrukturen und so weiter und auch eine ganz andere Rolle der Religion und der Kirche bekanntermaßen. Ja, also dass man hier ja zunächst davon ausgehen könnte, es gibt das Papsttum, es gibt die katholische Kirche mit einem sehr effizienten Wahrheitsmonopol, ja, die es also auch schaffen, den Diskurs sehr wirksam zu regulieren, ja, abweichende heterodoxe Wahrheitsansprüche auszugrenzen oder einzuhegen und so weiter. Das sind ja Dinge, die man mit dem Mittelalter stark verbindet. Und auf der anderen Seite die Herrschaftsform der Monarchie, ja, also monarchische Herrschaftsform und gleichzeitig stratifizierte Sozialstrukturen, die ja eher eine Zentralisierung von Definitionsmacht begünstigen, ja, also auch wieder irgendwie ein Wahrheitsregime, das nicht gerade dazu beiträgt, Pluralität oder die Vielfalt von Perspektiven auf die Welt und Wahrheitsangeboten zu fördern, sondern eher dazu, sozusagen eine bestimmte zentral dirigierte Wahrheit als verbindlich sozusagen durchzusetzen. Das sind ja auch alles Dinge, die man sehr gut im Mittelalter beobachten kann. Aber die für mich interessante Frage war dann eben mal zu schauen, wo es denn nicht vielleicht doch Situationen gibt, in denen solche Regime weniger greifen als vorher, in denen vielleicht bestimmte epistemische Strukturen, Formationen teilweise aufbrechen und dann eben doch eine größere Rivalität von Ansprüchen artikuliert wird, die dann entsprechende Wahrnehmung evoziert. Das war eben auch eine ganz zentrale Frage in diesem Bereich. Also wie verhält sich eigentlich sozusagen die Konkurrenz von Wahrheit zu bestehenden Wahrheitsregimen, ja, die eigentlich diese Pluralität nicht fördern? Ja, und wann schlägt das eine in das andere um?
Und dazu kommt ja auch noch, wir haben das ja bis jetzt so ein bisschen schwarz-weiß, war falsch dargestellt. Es gibt ja auch durchaus Diskurse, die stimmen so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Also auch da wieder aktuelles Beispiel. Natürlich gibt es in Sozialsystemen Leute, die da Lücken ausnutzen und sich da quasi vielleicht etwas mehr nehmen, als sie nehmen sollten. Ob das jetzt das größte Problem aller Zeiten ist, ist ja auch wieder so ein Wahrheitsangebot, das manche glauben und manche wiederum nicht. Aber der Diskurs an sich ist ja so halbwahr und dem wird dann deswegen ja mehr Glauben teilweise geschenkt, als vielleicht richtig wäre.
Ja, absolut. Das ist eine sehr wichtige Ergänzung. Also dieser Begriff der Halbwahrheiten war dann teilweise auch sehr präsent in der Diskussion. Den hat unter anderem oder ganz maßgeblich sogar Nicola Geß, eine Literaturwissenschaftlerin aus Basel, profiliert in einem kleinen Buch, ist relativ überschaubar, von 2021, Halbwahrheiten. Das hat mir sehr eingeleuchtet, was sie da ausführt. Also, dass man, wenn man über sowas redet, wie Fake News, Verschwörungstheorien und so weiter, es sich viel zu leicht machen würde, wenn man jetzt sagen würde, das ist alles schlichtweg falsch. Ja, also das sind alles Falschheiten, die da verbreitet werden, an denen ganz und gar nichts stimmt. Denn tatsächlich ist es ja gar nicht so. Vielmehr müsste man also davon ausgehen, dass viele Verschwörungserzählungen sich gerade dadurch Plausibilität verschaffen, dass sie eben mit solchen Halbwahrheiten operieren. Also situativ oder sozusagen punktuell bestimmte empirisch begründbare Faktenaussagen in ihr Narrativ einbauen. Ja, also bestimmte Dinge sagen, die durchaus zutreffen, sich auf Personen, auf Ereignisse beziehen, die wirklich stattgefunden haben und so weiter. Das dann aber sozusagen vermischen mit fiktiven Zuschreibungen, die man am Ende gar nicht mehr so genau auseinanderhalten kann. Es geht also sozusagen um bestimmte faktuale Erzählungen mit fiktiven Elementen. So kann man das nennen. Ja, also es sind faktuale Erzählungen, die den Anspruch erheben, sich referenziell adäquat auf die Wirklichkeit zu beziehen und auch ganz viele Dinge enthalten, die referenziell adäquat sind. Ja, das dann aber sozusagen mischen mit fiktiven Elementen, die das Ganze dann zu einer Verschwörungserzählung machen, die sich am Ende nur noch durch Kohärenz auszeichnet. Es gibt ja in den Wahrheitstheorien so zwei, also es gibt verschiedene Wahrheitsmodelle, aber unter anderem das Modell der Korrespondenz und der Kohärenz. Ja, Korrespondenz würde also meinen, dass sich Aussagen irgendwie referenziell auf Sachverhalte in der Wirklichkeit beziehen. Kohärenz würde meinen, dass sozusagen die Binnenlogik dieses Narrativs stimmig ist, dass es da also keine Widersprüche gibt. Und man könnte hier sagen, dass diese Halbwahrheiten immer einen Übergang von einem Korrespondenz zu einem Kohärenzmodell der Wahrheit bewerten. Bewerkstelligen, indem sie eben also einerseits korrespondenztheoretisch begründbare Aussagen treffen, die dann aber sozusagen überführen in ein Narrativ, in ein fiktiv angereichertes Narrativ, das sich dann nur noch durch Kohärenz auszeichnet. Und das macht eigentlich Verschwörungserzählungen so suggestiv, kann man sagen, ja, dass wir also einerseits glaubhaft sind oder plausibel sind, weil sie sich in vielen Hinsichten auf die Wirklichkeit beziehen. Also in der Corona-Zeit hat man ja dann teilweise gesagt, naja, das ist irgendwie hier von Bill Gates gesteuert oder so, ne, der also irgendwie den Menschen Mikrochips über die Impfungen einpflanzen möchte, um die Welt zu kontrollieren. Und das hat man dann teilweise damit begründet, dass die WHO zu signifikanten Anteilen durch die Gates-Stiftung finanziert wird und so weiter. Und das stimmt ja. Ja, also diese Finanzierung gibt es und so weiter. Es gibt auch Bill Gates, es gibt die Impfungen und so weiter und so fort. Das sind alles reale Dinge. Aber sozusagen der narrative Gesamtzusammenhang, der ist dann offensichtlich fiktiv, ja, und das wäre sozusagen ein Bereich, in dem man solche Halbwahrheiten beobachten kann. Für meine eigene Beobachtung von Wahrheitskonkurrenzen und die historische Erforschung war das ein wichtiger Punkt. Also, wenn man sich mit Verschwörungserzählungen im Mittelalter auseinandersetzt, wie ich das jetzt getan habe, dann kann man das ganz häufig feststellen, dass also diese Erzählungen von teilweise Rebellionen oder realen Verschwörungen auch erzählen, ja, also wirklich Dinge berichten, die man durch andere Quellen verifizieren kann, wo man also sagen kann, dass an sich ist das wirklich passiert, das Ereignis, worauf sich diese Erzählung bezieht. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, die geht also offensichtlich darüber hinaus und baut fiktive Zuschreibungen in die Erzählung ein. Also insofern hat mir analytisch dieses Konzept sehr viel gebracht, um diese Frage nach der Wahrheit und der Falschheit von Narrativen etwas differenzierter zu betrachten. Ja, also das war nicht unbedingt meine Leitfrage, was jetzt daran stimmt und was nicht, ne, sondern die Frage war ja eben eine andere, wann dadurch Wahrnehmung von Unsicherheit ausgelöst werden und so weiter. Aber natürlich ist das eine Frage, die man als Historiker auch immer mit adressieren muss. Ja, also welche Aussagen in Quellen sind glaubhaft und welche nicht, das ist natürlich ganz basal, eine ganz basale und letztlich auch banale Frage der Quellenkritik, die man aber niemals völlig ausklammern darf. Das ist natürlich immer eine wichtige Frage in der historischen Forschung.
Ja, die Frage ist ja auch wirklich, wer erzählt das und glaube ich dem? Und diese Narrative sind dann sozusagen die Evidenzpraxis. Also jemand erzählt mir was, ich prüfe es erstmal, ist das für mich intern plausibel und glaube ich der Person, weil es diese spezielle Person ist, weil zum Beispiel ein Professor Dr. Christian Drosten von der Charité in Berlin ist oder irgendjemand, der auf dem YouTube-Video irgendwas erzählt über Covid.
Absolut, völlig richtig. Also man könnte sagen, dass diese Strategie, diese narrative Strategie, die ich gerade erwähnt habe, also punktuell referenziell adäquate Aussagen in das Narrativ zu integrieren, ja auch schon eine Art der Evidenzpraxis ist. Ne? Also Evidenzpraxis würde ich erstmal als eine Art des Voraugenstellens von Sachverhaltsbehauptungen bezeichnen, die also irgendwelche Sachverhalte als augenscheinlich, als evident, als fraglos gewiss präsentiert und also die jeweils dadurch adressierten Rezipientin versucht, von der Wahrheit einer bestimmten Behauptung zu überzeugen auf diese Weise. Und das kann man durch unterschiedliche rhetorische Tricks oder eben diskursive Praktiken bewerkstelligen. Einerseits, wie Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel durch den Bezug auf Expertinnen und Experten. Ne? Also wenn man jetzt jemanden wie Christian Drosten zitieren kann, ne, dann ist das eine relativ wirksame Evidenzpraktik in unserer Zeit, weil er ein institutionell autorisierter Repräsentant einer Institution ist. Ja, also als Professor hat er natürlich ein entsprechendes symbolisches Kapital, ja, das dann sozusagen angezapft wird, abgerufen wird, um bestimmte Aussagen als evident darzustellen. Ob der das wirklich gesagt hat, in welchem Zusammenhang der das gesagt hat, ist dann wieder eine andere Frage. Ja, also ist das ein adäquates Zitat oder nicht? Aber erstmal die Abrufung eines bestimmten symbolischen Kapitals spielt für die Herstellung von Evidenz in solchen Wahrheitskämpfen eine ganz zentrale Rolle. Das hat man in der Corona-Zeit natürlich gesehen, wo verschiedene Wahrheitsansprüche konkurrieren und dann sozusagen die wissenschaftliche Sicht auf die Welt ganz stark über solche Expertenkonsultationen oder Expertenzitate begründet wurden. Das Interessante ist aber, dass diese Evidenzpraxis auch in ganz anderen Zusammenhängen adaptiert wird. Also es ist keineswegs so, als wäre das jetzt eine rein wissenschaftliche Praktik, Evidenz herzustellen, sondern vielmehr ist sozusagen die Beobachtung, dass dann in vielen Verschwörungserzählungen zum Beispiel diese Praxis ebenfalls zum Einsatz kommt. Dass man hier also etwas, das eigentlich ganz zentral ist für das Funktionieren von funktional differenzierten Gesellschaften, von modernen Gesellschaften, also eine Expertenkultur, ja, in der man differenzierte Wissensbereiche hat, die von eigens dafür autorisierten Repräsentanten verwaltet werden und sozusagen auch nach außen vertreten werden, dass man diese interne Logik von Expertenkulturen zur Herstellung von Wahrheit dann in konspirationistischen Diskursen ebenfalls adaptiert, um durch Expertenzitate und so weiter irgendwie zu suggerieren, dass die eigene Version der Wahrheit evident sei. Ne? Also, dass da eben dann auch viele Experten zitiert werden. Das wäre sozusagen auch nochmal eine interessante Beobachtung, dass diese Evidenzpraktiken von ganz unterschiedlichen Seiten angeeignet werden. So könnte man das vielleicht sagen. Und dadurch diese Wahrheitskonkurrenzen auch eine besondere Dynamik bekommen. Ja, dass also alle mit diesen Evidenzpraktiken operieren. Die können sich teilweise unterscheiden, die können feldspezifisch sein und so. Aber es gibt so bestimmte Praktiken, die dann doch sehr zentral sind in der epistemischen Kultur unserer Zeit, weil sie so ein hohes Evidenzpotenzial haben. Expertenzitate zählen dazu. Man kann auch von empirischen Belegen und so weiter reden, von Augenzeugen, von Beobachtungen und so, wenn man etwas selbst gesehen hat und so. Das spielt dann auch im Mittelalter eine große Rolle. Und da kommen wir eben nochmal zur Relevanz für die historische Forschung, dass eben diese Frage, wie werden Wahrheitsansprüche begründet oder bestritten? Ja, wie wird eigentlich Evidenz für Sachverhaltsbehauptungen hergestellt? Dass mich das dann eben auch aus historischer Sicht ganz stark interessiert hat, um eben zu schauen, nicht nur welche Effekte haben Wahrheitskonkurrenzen in früheren Gesellschaften, sondern auch ganz stark, wie werden Wahrheitsansprüche begründet, welche Praktiken sind es, die da zum Einsatz kommen und wie wandelt sich vielleicht auch das Gefüge dieser Praktiken im Laufe der Zeit. Also es gibt sicher Praktiken, die irgendwann mal an Relevanz verlieren, andere, die an Relevanz gewinnen, die neu hinzukommen und so weiter. Das ist also ein sehr kontingentes Geschehen und gerade diese historische Veränderung zu erforschen, das wäre ganz zentral für meine Arbeit.
Jetzt stehen wir vor dem Problem. Einerseits versuchen wir ja als Gesellschaft komplett an sich irgendwie in Aushandlungsprozessen eine gemeinsame Wahrheit zu konstruieren. Andererseits gibt es ja auch da etwas, was wir modern die Filterbubble nennen, also so Teilöffentlichkeiten, wo nur noch bestimmte Gruppen miteinander sprechen. Um jetzt mal den Sprung ins Mittelalter zu schaffen, war das ein Diskursraum, wo man auch in einer größeren Gesellschaft miteinander gesprochen hat? Oder war das da, dass da verschiedene Stände, Gruppen, wie auch immer, abgeschlossener waren und man da eher in Filterbubblen unterwegs war, auch im Spätmittelalter?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil sie auch einen langen forschungsgeschichtlichen Zusammenhang hat. Man hat lange darüber diskutiert, gab es im Mittelalter eigentlich Öffentlichkeit? Die Diskussion hat sich aufgehangen an dem Buch von Jürgen Habermas, dem ganz berühmten Buch von Jürgen Habermas über den Strukturwandel der Öffentlichkeit, in dem er in einem eigentlich nur sehr kurzen Passus sagt, im Mittelalter gab es sowas gar nicht, da gibt es keine Öffentlichkeit. Das entsteht erst im Laufe des 18. Jahrhunderts und der modernen Gesellschaften durch mediale Veränderungen und so weiter, die dann erst ermöglichen, dass man auf einem gemeinsamen Forum sozusagen miteinander diskutiert, in einem größeren Zusammenhang, dass wir also auch Abwesende adressiert werden können durch die modernen Medien der Kommunikation und so weiter. Das ist also ein struktureller Wandel von Öffentlichkeiten, der diese überhaupt erst historisch ermöglicht. Das wird in der neueren Forschung nicht mehr so gesehen. Also man hat da verschiedene Einwände gehabt. Einerseits kann man sich ja fragen, hat es überhaupt jemals so etwas wie die Öffentlichkeit gegeben? Gibt es die in unserer Zeit? Gibt es die im 20. Jahrhundert? Oder ist das nicht eher irgendwie eine regulative Idee, an der man sich interessiert, die eigentlich aber nicht den Kommunikationsstrukturen einer Gesellschaft entspricht, auch nicht in Demokratien? Natürlich gibt es so Massenmedien, die so sozusagen eine starke Partizipation an bestimmten Diskussionen für große Bevölkerungsgruppen ermöglichen. Und es führt dazu, dass also man den Eindruck gewinnt, dass da über gemeinsame Themen gesprochen wird und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es aber sicher auch die Separierung von Lebenswelten. Und die verstärkt wurde, kann man sagen, um nochmal auf den Medienwandel zurückzukommen, durch die digitale Welt, in der man natürlich sowas wie Filterblasen und Echokammern und so weiter beobachten kann, die dazu beitragen, dass sich vielleicht auch bestimmte Kommunikationsräume stärker voneinander abschotten, als das ohnehin schon der Fall gewesen ist. Also es geht nicht nur um die Separierung von sozialen Milieus, die vielleicht immer schon der Fall war, aber zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten, sondern andererseits eben auch über die Formierung von Teilöffentlichkeiten in der digitalen Welt. Das ist sicherlich was, was man ernst nehmen muss und was also die Medienkonstellationen und Kommunikationskulturen der Gegenwart ganz stark von vormodernen Gesellschaften unterscheidet. Das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite hat man aber auch in der mediävistischen Forschung die Beobachtung angestellt, dass also in mittelalterlichen Gesellschaften unter ganz anderen medialen Bedingungen durchaus ähnliche Phänomene teilweise zu beobachten sind, dass hier also natürlich einerseits keine Gesamtöffentlichkeit existiert, andererseits aber durchaus so etwas wie Öffentlichkeit im kleineren Format sich herausgebildet hat. Das passiert unter anderem durch die Städte, die sich im hohen Mittelalter konstituieren, also eine Stadtkultur, in der eben auf ganz andere Weise interagiert und kommuniziert wird. Das hängt zum Beispiel auch mit einem Funktionswandel der Predigt zusammen. Also, dass jetzt die Predigt ein Kommunikationsmedium wird, das gerade in der Stadt, ja, auf öffentlichen Plätzen zum Einsatz kommt, um größere Menschenmengen zu adressieren, dass hier also auch so eine Art mittelalterliches Massenmedium sich herausbildet. Also, das verändert dann doch die Art und Weise, wie kommuniziert wird, stark. Und ich glaube, dass man schon so etwas wie segmentierte Öffentlichkeiten im Mittelalter feststellen kann, die sicherlich so ähnliche Phänomene wie Filterblasen teilweise hervorgerufen haben.
Das Problem im Mittelalter ist ja auch im Gegensatz zu heute, dass diese ganze Wahrheit ja auch weniger übers Schriftliche stattfindet, sondern sie ist oraler und sie ist ja auch lokaler. Man konnte ja nicht einfach irgendwie was ins Internet posten, sondern diese Wahrheiten waren dann wahrscheinlich auch räumlich viel begrenzter, oder?
Absolut, das ist zweifellos der Fall. Also oft sind das eher so lokale Auseinandersetzungen, die man dann auch beobachten kann, die gar nicht so weit sozusagen sich verbreitet haben. Man kann aber auch das Gegenteil beobachten. Also ein Kontext, mit dem ich mich ganz intensiv befasst habe im Rahmen dieser Thematik, ist also die Zeit der großen Pest des 14. Jahrhunderts. Ja, 1348 bricht der Schwarze Tod, die große Pest aus. Und löst eine katastrophale Sterbewelle und eine damit verbundene Verunsicherung natürlich aus und ein Bedürfnis nach Erklärungen für das Geschehen. Ja, also natürlich hat das einen enormen Begründungsbedarf nach sich gezogen und man wundert sich nicht, dass also ganz verschiedene Deutungsangebote plötzlich artikuliert werden. Die eine sehr naheliegende Deutung ist also, dass es eine göttliche Strafe sei. Das hat sich sehr schnell ausgebreitet, dass man also irgendwie annimmt, die Pest wurde von Gott geschickt, um die Menschen für ihre Sünden zu strafen. Das wäre eine Deutung, die auch von unterschiedlichen Gruppen artikuliert wurde. Auf der anderen Seite eine wissenschaftliche Erklärung. Ja, darüber haben wir gerade schon in Bezug auf Corona gesprochen, dass hier also auch Gelehrte auf den Plan treten und dann zum Beispiel sagen, das wurde durch eine astrologische Konstellation hervorgerufen, ja, die ihrerseits bewirkt hat, bestimmte giftige Gase aus der Erde zu ziehen, die dann die Sterblichkeit verursacht hat. Das wäre also die aus damaliger Sicht wissenschaftliche Erklärung des Geschehens, ja, im Rahmen eines naturphilosophischen Paradigmas, das heute nicht mehr gilt, aber zu dieser Zeit Wissenschaft konstituiert. Und als dritte Erzählung oder als dritte Erklärung des Geschehens breitet sich dann eine konspirationistische Deutung aus, die also behauptet hat, es seien die Jüdinnen und Juden gewesen, die die Brunnen vergiftet hätten und dadurch das Sterben verursacht hätten, weil sie die Christenheit vernichten wollten. Das wären also drei Wahrheitsangebote, ja, die jetzt miteinander konkurrieren. Da hätten wir nochmal diese Formation der Wahrheitskonkurrenz. Ein theologisches Angebot, ein wissenschaftliches, wenn Sie so wollen, naturphilosophisches und ein konspirationistisches, verschwörungstheoretisches Angebot, die jetzt sozusagen um Geltung ringen in den zeitgenössischen Öffentlichkeiten. Und das war dann ein Phänomen, das so virulent geworden ist, dass man beobachten kann, dass es sich hier nicht um ganz engräumig begrenzte lokale Phänomene handelt, sondern dass das Diskussionen sind, die in ganz unterschiedlichen Regionen geführt wurden. Natürlich auch, weil die Pest so weit verbreitet war. Aber diese Wahrheitsansprüche, die jetzt sozusagen rivalisiert haben, lassen sich dann bei ganz unterschiedlichen Personen dieser Zeit beobachten, dass man hier also wahrnimmt, was da kursiert an Gerüchten und sich ganz viele Menschen an unterschiedlichen Orten die Frage stellen, was da wohl dran sein könnte. Ja, also das ist dann eine Diskussion, die sehr weit gestreut ist und die also auch zeigt, in welchem für damalige Verhältnisse rapidem Tempo sich bestimmte Gerüchte auch ausbreiten konnten. Also natürlich ist das nicht zu vergleichen mit der Effizienz, mit der Geschwindigkeit der digitalen Welt, wo sie in Sekundenschnelle ja sozusagen global bestimmte Verschwörungserzählungen verbreiten können. Das ist hier nicht ansatzweise der Fall. Aber im Verhältnis zu einer oralen Kultur und zu den Möglichkeiten oraler Kommunikation geht es dann doch beachtlich schnell, dass sich beispielsweise diese verschwörungstheoretische Zuschreibung überregional verbreitet, durch Briefkommunikation zwischen den Städten oder eben ganz einfach durch Leute, die zwischen den Städten hin und her reisen, durch Händler, durch Spielleute, durch Prediger, die über die Pharma Publica, so wird das in den Quellen dann häufig genannt, also das öffentliche Gerücht oder die öffentliche Pharma eben diese Dinge streuen. Ja, also das ist sozusagen ein Medium, wenn man so will, die Pharma Publica, die auf oralem Wege dazu führt, dass sich bestimmte Zuschreibungen sehr weit verbreiten.
Davon abgesehen gab es ja aber auch weit verbreitete und auch schriftliche Fälschungen, die man aber eingesetzt hat als Evidenzpraxis, um bestimmte Ansprüche durchzukriegen. Und die berühmtesten Beispiele da, die ich zumindest gefunden habe und die Sie auch genannt hatten, waren ja einmal die konstantinische Schenkung, dieses angebliche Dokument, das den Päpsten die Macht über Rom und die Umgebung gibt und somit diesen Herrschaftsanspruch des Papstes ja bis heute quasi zementiert. Und andererseits noch das Privilegium Maius, das das Gleiche macht mit den Habsburgern, womit auch die Habsburger aufgrund einer, wie wir heute wissen, gefälschten Urkunde ihren Herrschaftsanspruch legitimieren. Also, um auf solche Dokumente zurückzukommen, ich meine, heute gibt es vielfältige Methoden, wie man herausfinden kann, ob ein Dokument echt ist oder nicht. Wie hat man das im Mittelalter gemacht?
Ja, auch das ist eine sehr interessante Frage. Also im Mittelalter wurde teilweise gefälscht, was das Zeug hält. Also man hat zahlreiche gefälschte Urkunden und so weiter, die bestimmte Besitzansprüche begründen und so weiter und so fort. Das sind also alles Dinge, mit denen sich die Forschung sehr lange beschäftigt hat. Also der Umgang mit Fälschungen, das Aufdecken von Falschheit hat gerade in der Mittelalterforschung eine lange Tradition. Ja, also auf der einen Seite die Glaubwürdigkeit von Faktenbehauptungen in erzählenden Quellen, in Chroniken und so weiter zu prüfen. Auf der anderen Seite aber auch Dokumente auf ihre Echtheit zu prüfen. Ja, also das ist was also die Forschung seit dem 19. Jahrhundert sehr, sehr intensiv gemacht hat. Und man beschäftigt sich damit, also zu prüfen, welche Urkunden, die überliefert sind, eigentlich echt sind und so. Das sind natürlich alles Forschungen, die unglaublich wichtig sind, ne? Also die auch nie an Relevanz verlieren werden. Was mich vor allem am Thema Falschheit und Fälschung interessiert, ist aber eher die zeitgenössische Wahrnehmung. Ja, also analog zu der eben beschriebenen Perspektive. Wie wird eigentlich Falschheit in mittelalterlichen Diskursen verhandelt und konstruiert, objektiviert oder auch bestritten? Und da kann man sehen, dass gerade diese Zuschreibung von Falschheit an verschiedene Dinge, an Dokumente, an materielle Objekte, aber eben auch an Propositionen, in solchen Wahrheitskämpfen eine ganz große Rolle spielt. Dass man also gegenseitig versucht, die Wahrheitsansprüche der jeweils anderen Partei zu falsifizieren, ja, als falsch zu bezichtigen und das dann wiederum durch bestimmte Evidenzpraktiken zu untermauern. Die beiden Dokumente, die Sie genannt haben, sind da ganz interessant, also die natürlich auch sehr prominent sind mit Bezug auf das Mittelalter, die konstantinische Schenkung, die also um 800, davon geht die Forschung so zumindest allgemein aus, in karolingischer Zeit fabriziert wurde und diesen Herrschaftsanspruch des Papsttums, wie Sie ausgeführt haben, begründet. Also behauptet, es hätte also eine entsprechende Schenkung Kaiser Konstantins, ne, im 4. Jahrhundert, also viel früher, an den damaligen Papst Silvester gegeben und so weiter. Und dieses Dokument hat dann natürlich lange Zeit also auch den Status der Echtheit erstmal inne gehabt. Das wird erst so richtig aufgedeckt im 15. Jahrhundert, ja, also von bestimmten Gelehrten, der Humanist Lorenzo Valla war da ganz zentral, bei Nikolaus van Kues auch zum Teil, die das also als Fälschung identifizieren und dann auch diese Zuschreibung der Falschheit durchsetzen können. Ja, also die Kritik, die sie artikulieren, überzeugt, ja, und führt dazu, dass dieses Dokument sozusagen seinen Status verändert in der öffentlichen Wahrnehmung, im Diskurs und fortan als Fälschung gilt. Das deutet also auch darauf hin, dass sich die Kriterien für Echtheit und Falschheit hier teilweise verschieben, dass also auch die Mittel der Kritik, der Falsifizierung sich verändern und eine neue Relevanz gewinnen durch die Textkritik der Humanisten und so weiter, dass da also auch Statusveränderungen in dieser Hinsicht herbeigeführt werden können, dadurch, dass bestimmte Praktiken zum Einsatz kommen. Also Fälschungen spielen da eine ganz große Rolle, aber man kann sich fragen, wie hat man im Mittelalter, das war ja Ihre Eingangsfrage, eigentlich es hinbekommen, dass solche Dokumente, die gefälscht waren, als echt galten. Und auch da werden also ganz verschiedene Authentifizierungspraktiken sichtbar. Das sind zum Teil Siegel, die eine ganz wichtige Rolle spielen für die Authentifizierung von Urkunden. Man nennt Zeugen, man bringt unterschiedliche Mittel in Anschlag, um das zu objektivieren. In einer Zeit, in der natürlich also die Möglichkeiten zur Überprüfung ganz andere sind als heute. Das spielt eine wichtige Rolle. Aber Sie haben recht, dass diese sozusagen im Kanzleiwesen und so weiter etablierten Praktiken der Authentifizierung und der Verifizierung, Notariatszeichen und so, man könnte jetzt ganz vieles nennen, das wird in der Diplomatik alles sozusagen systematisiert, dass diese Zeichen dann natürlich auch adaptiert werden können als Evidenzpraktiken, um irgendwelche Dokumente als authentisch auszuweisen, als echt zu präsentieren, um Echtheitsansprüche zu begründen und so weiter. Also das würde nochmal auf das Phänomen verweisen, über das ich eben gesprochen habe, dass es auf der einen Seite feldspezifisch etablierte Evidenzpraktiken gibt, die sehr routinisiert in Gebrauch sind, die aber dann sozusagen, wenn es darum geht, bestimmte Echtheits- oder Wahrheitsansprüche gegenüber gegnerischen Parteien zu begründen, sehr frei adaptiert werden können, um auf diese Weise Evidenz zu produzieren. Also wenn man nach Beispielen sucht für Situationen, in denen vielleicht auch bestimmte vormals etablierte Wahrheitsregime nicht mehr in der gleichen effizienten Weise greifen oder in der vielleicht eine größere Pluralität von Ansprüchen entsteht, artikuliert wird und dann zur Verunsicherung führt, dann findet man vor allem Fälle, die so aus dem späteren Mittelalter stammen. Das heißt nicht, dass es das früher nicht gegeben hat, aber es scheint sich halt im 12., 13., 14. Jahrhundert dann doch zu häufen, ja, dass solche Konstellationen rivalisierender Wahrheitsansprüche sich formieren. Da könnte man jetzt ganz unterschiedliche Beispiele nennen. Im 13. Jahrhundert zum Beispiel sorgt der Ansturm der Mongolen für ganz viel Verunsicherung. Ja, also die Mongolen, die jetzt aus Asien nach Europa drängen und große Teile Osteuropas erobern und so weiter, das führt sehr schnell dazu, dass in Europa sich Gerüchte darüber verbreiten, was das für ein fremdartiges Volk sei, was die eigentlich wollen, ja, welche Ziele die verfolgen und so. Und dann spekulieren natürlich viele Zeitgenossen darüber, wie man das jetzt erklären kann. Einerseits kommt wieder ganz stark die religiöse Deutung zum Tragen, ja, dass man also sagt, das ist eine göttliche Strafe und so. Das ist im Mittelalter sehr etabliert, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Seuchen, der Tod eines Herrschers oder irgendwas, Niederlagen in der Schlacht oder eben solche Phänomene, der Ansturm der Mongolen, die dann ganz stark auf den göttlichen Willen zurückgeführt werden. Das ist ein sehr virulentes Deutungsmuster. Auf der anderen Seite wäre das aber so ein Fall, in dem dann auch wieder eine verschwörungstheoretische Erklärung artikuliert wird. Ganz zentral ist da der Chronist Matthäus Paris, ja, der also dann behauptet, ja, die Mongolen stünden im Bund mit den Juden in Europa. und hätten hier also eine Verschwörung gebildet, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, das hätte also keinen sozusagen heilsgeschichtlichen Hintergrund oder so, sondern die Mongolen haben eigentlich ganz weltliche Ziele und wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Das wäre also dann wieder eine konspirationistische Erklärung, die auch wahrgenommen wird in zeitgenössischen Beobachtungen und dazu führt, dass sich eben viele fragen, was könnte denn da dran sein und so. Also diese widerstreitenden Faktenbehauptungen evozieren sozusagen Verunsicherung darüber, was jetzt wahr oder falsch ist. Und das intensiviert sich dann in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Es gibt einen anderen Fall, der gar nicht so viel später ist, der in Europa für sehr viel Aufsehen sorgt. Auch da könnte man wieder über die Verbreitung von Informationen reden, über die Verbreitung von Gerüchten, der also in sehr verschiedenen Regionen Europas wahrgenommen wurde und der vielleicht für solche Registrierungen, Beobachtungen, Reflexionen von Konstellationen, in denen es zu einer Konkurrenz von Wahrheitsansprüchen kommt, sehr einschlägig ist. Im frühen 14. Jahrhundert, also da habe ich schon oft drüber geforscht, weil es dann doch ein relativ instruktiver Fall ist. Im frühen 14. Jahrhundert strebt der König von Frankreich, Philipp IV., danach den berühmten Orden der Tempelritter aufzulösen. Ja, also warum er das macht, ist gar nicht so klar. Ja, was seine Motive dafür sind. Vielleicht, weil er einfach überzeugt war, dass die Heretiker sind. Vielleicht hat er auch andere finanzielle Interessen. Das hat man diskutiert. Darum geht es jetzt aber gar nicht unbedingt, sondern es geht eher darum, welche Deutungen und Wahrnehmungen das Geschehen auslöst in den damaligen Diskursen. Und er initiiert also gemeinsam mit seinen Beratern am Hof in Frankreich eine sehr aufwendige Propagandakampagne gegen den Orden, ja, mit dem Ziel, also die Auflösung des Ordens zu bewirken und behauptet da ganz unterschiedliche Sachen. Also einerseits, dass es Heretiker seien, andererseits, dass die irgendwelche devianten sexuellen Praktiken in ihren Konventen verüben würden. Auf der anderen Seite wurde behauptet, die wären irgendwie Verräter, hätten die Christenheit verraten durch einen Bund mit den Muslimen. Ja, das ist die Zeit, in der man noch sehr viel darüber diskutiert, was die Gründe für den Verlust des Heiligen Landes sind. Also wir sind am Ende der Zeit der Kreuzzüge, um das nochmal historisch einzuordnen. 1291 geht also die letzte Kreuzfahrerbastion in Akkon verloren für die Christenheit, wird zurückerobert. Und das löst dann viele Diskussionen darüber aus, wie man das jetzt erklären kann. Also wieder so ein verunsicherndes Ereignis, das irgendwie erklärungserheischend ist, das begründungsbedürftig ist und dann dazu führt, dass eben verschiedene Erklärungen artikuliert werden. Dann hat man auch natürlich wieder die religiöse Deutung, ne, göttliche Strafe und so weiter. Auf der anderen Seite nutzt also jetzt der französische Königshof im frühen 14. Jahrhundert im Rahmen seiner Propaganda gegen den Templerorden dieses Angebot sozusagen, diese Möglichkeit, um den Templern die Schuld dafür zuzuschreiben, um dann zu sagen, na ja, die Templer waren ja im Heiligen Land, angeblich, um für die Christenheit zu kämpfen. In Wirklichkeit hatten sie aber einen heimlichen Pakt mit dem Sultan der Muslime geschlossen und haben die Christenheit verraten und so weiter. Sie sind also sozusagen Verschwörer, hinterhältige Verräter, die das mitverschuldet haben. Das ist also eine weitere Zuschreibung, die im Rahmen dieser Kampagne artikuliert wird. Also sehr unterschiedliche Sachen, die man dem Orden hier zugeschrieben hat und die in den französischen Öffentlichkeiten, das würde jetzt nochmal auf die Segmentierung von Öffentlichkeiten anspielen, sehr erfolgreich war. Also diese ganzen Behauptungen wurden da dann doch relativ erfolgreich als Fakten verkauft. Ja, also es gibt wenige kritische Stimmen gegenüber dem, was der Hof da macht, sondern die Templer gelten dann als Heretiker, als Verräter und so weiter. Das sieht ganz anders aus, wenn man sich anderen Regionen Europas anguckt. Also da wird das ebenfalls verfolgt, ja, sehr aufmerksam wahrgenommen, was in Frankreich passiert. Aber die Deutung des Geschehens ist eine ganz andere, weil es jetzt eine ganze Reihe von italienischen, von englischen, von deutschen Chronisten gibt, die also sehr viel skeptischer sind gegenüber dem, was Philipp IV. Da macht und also davon ausgehen, dass er vielleicht möglicherweise selbst eine Agenda bei seinem Vorgehen hat, dass er also gar nicht sozusagen aus aufrichtigen Motiven heraus handelt, sondern dabei einen eigenen Plan verfolgt und sozusagen diese Anschuldigungen nur als Vorwand verwendet, um am Ende das Vermögen der Templer einzuziehen. Das ist dann so ein Vorwurf, der ganz virulent wird. Er hätte eigentlich ökonomische Motive, er will auf das Vermögen der Templer hinaus und das also einziehen, um damit eigene Pläne zu realisieren. Es gibt einen englischen Geschichtsschreiber, den könnte ich vielleicht mal kurz zitieren, der eine solche Anschuldigung artikuliert hat, Adam von Murray Moth, der ein bisschen später schreibt, aber wir werden gleich sehen, dass er sich auf Anschuldigungen bezieht, die im frühen 14. Jahrhundert bereits zirkulieren. Da schreibt er das Folgende. Denn er, also gemeint ist Philipp IV. Von Frankreich, wollte einen seiner Söhne zum König von Jerusalem machen und einrichten, dass dieser alle Einkünfte und Gewinne der Templer erhält. Und zu diesem Zweck hat er zuerst dafür gesorgt, dass viele Templer in seinem Königreich und vor allem der Großmeister des Ordens Johannes, also der hieß eigentlich anders, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig, der Großmeister des Ordens Johannes und viele andere verbrannt werden. Schließlich hat er bewirkt, dass der Orden auf dem besagten Konzil verdammt wurde. Das wäre also so eine Zuschreibung, die davon ausgeht, die ganze Kampagne sei ein Vorwand dafür, um mit dem Vermögen der Templer eigene Pläne zu realisieren. Das Interessante daran ist jetzt, dass also der Hof Philipps IV. Sehr aufmerksam registriert, dass dieses Gerücht kursiert. Ja, also das ist offenbar ein Gerücht, das sehr präsent war, das dann von Seiten des Hofes ebenfalls wieder wahrgenommen wird. Und zur Folge hat, dass man sich veranlasst sieht, dieses Gerücht dezidiert zurückzuweisen. Ja, sich also hinzustellen und das zu dementieren und zu sagen, es stimmt alles gar nicht, was da behauptet wird und so weiter. Das wäre also, wenn man bei dieser Perspektive der strukturellen Analogien bleibt, eine Art Fake News-Zuschreibung. Ne? Also nicht Fake News als solche, sondern eine Fake News-Zuschreibung, dass jemand sagt, da zirkulieren irgendwelche Behauptungen, die falsch sind und die mit irgendwelchen bösen Absichten verbreitet wurden. In Wirklichkeit ist es ganz anders. Das passiert 1308 in einer öffentlichen Rede eines Beraters des Königs, der dann also Folgendes artikuliert. Da heißt es, deshalb sollen jene Lästerzungen schweigen, die diese Templer in ihrem Irrtum begünstigen wollen und behaupten, der König sei dazu aus Geiz und Habsucht auf die Güter jenes Ordens bewogen worden. Sicher ist er nicht durch Gier motiviert, denn er besitzt genug und sogar mehr als jeder andere christliche Fürst. Deshalb wurde der König nicht aus Habsucht, sondern aus Eifer für den Glauben bewogen. Also eine ganz klare kontradiktorische Zurückweisung, ne, eines Gerüchts. Es ist nicht so, wie da gesagt wird, sondern in Wirklichkeit ist es ganz anders. Da hat man also eine Art Fake News-Attribuierung, die dieses Gerücht dementiert. Das zeigt also, dass unterschiedliche faktuale Geltungsansprüche aufeinanderprallen. Die einen sagen, es ist so, die anderen sagen, es ist nicht so. Was jetzt hier daran vor allem interessant ist, ist nicht nur, dass so eine Pluralität oder ein Gegensatz von Wahrheitsansprüchen entsteht in den zeitgenössischen Diskursen, sondern dass er beobachtet wird. Das war ja meine Eingangsfrage. Wo werden solche Pluralitäten registriert, wahrgenommen, gedeutet und so weiter? Und welche Effekte hat das in Gesellschaften? Das ist, wäre jetzt für mich also der springende Punkt, dass hier sozusagen Beobachtungen zweiter Ordnung über derartige Konkurrenzen von Zeitgenossen selbst angestellt werden, die das also wiederum reflektieren, die Pluralität als solche reflektieren. Die Verunsicherung, die bei vielen durch diese Konkurrenz von unvereinbar erscheinenden Wahrheitsansprüchen ausgelöst wurde, ist von einem Chronisten sehr prägnant auf den Punkt gebracht worden, der heißt Gottfried von Paris. Das würde ich hier auch nochmal zitieren, indem er sich auf den Templerprozess bezieht. Da heißt es dann, ganz unterschiedlich spricht man von dieser Angelegenheit und auf der Welt ist ein heftiger Streit darum entbrannt, aber ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll. Die einen sagen, aus Gier sei der Orden zerstört worden, andere behaupten wieder etwas anderes. Ich weiß nicht, wer wahrsagt, wer lügt, komme, was kommen soll, die Welt muss darüber entscheiden. Das wäre also eine ganz interessante Passage, aus verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite, weil er ja auch über die Verbreitung dieses Streits über die verbreitete Wahrnehmung dieses Streits reflektiert und sagt, auf der ganzen Welt wird darüber gestritten. Ne, das ist also etwas, was offensichtlich überregional relevant geworden ist. Und auf der anderen Seite, weil er hier aber fundamental seine Verunsicherung über die Frage nach Wahrheit und Falschheit zum Ausdruck bringt. Ne, und also sagt, die einen sagen dies, die anderen sagen das. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Ne? Also das wäre so ein typischer Fall, würde ich sagen, von epistemischer Unsicherheit, der durch die Perzeption einer Wahrheitsrivalität ausgelöst wurde. Man kann jetzt eine ganz ähnliche Beobachtung machen in Bezug auf die eben schon adressierte große Pest des 14. Jahrhunderts. Das ist, wie gesagt, so ein Kontext, mit dem ich mich ausführlich befasst habe in dieser Hinsicht und der in ganz verschiedenen Hinsichten interessant ist. Also auf der einen Seite dadurch, dass diese Pluralität von Wahrheitsansprüchen entsteht, auf der anderen Seite, dass sie beobachtet wird von Zeitgenossen, ne, die darüber reflektieren, und auf der anderen Seite, das wäre so ein dritter Aspekt, auf den ich vielleicht gleich nochmal eingehen würde, im Hinblick auf die Evidenzpraktiken, die dann von verschiedenen Seiten veranschlagt wurden, um ihren jeweiligen Anspruch zu begründen. Ne, also da könnte man alle diese Aspekte, über die wir jetzt gesprochen haben, ne, die zeitgenössische Perzeption und die zeitgenössische Begründung durch historisch-spezifische Praktiken von Wahrheitsansprüchen miteinander verbinden. Deshalb ist das Thema so interessant, weil man hier also ganz verschiedene Aspekte aufeinander beziehen kann, dieser Diskussion, die wir jetzt geführt haben. Also diese Zeit des großen Sterbens, des schwarzen Todes nach 1348 hat diese drei, primär drei Erklärungsmuster hervorgerufen, die ich eben schon erwähnt habe. Ich würde mal eine Quelle vorlesen, in der ein Zeitgenosse erstmal über die Existenz dieser drei Angebote reflektiert. Das ist jemand, der sich selber gar nicht festlegt auf eine bestimmte Wahrheit, sondern der selber erstmal nur referiert, reflektiert, dass also verschiedene Wahrheitsansprüche in den zeitgenössischen Öffentlichkeiten zirkulieren. Ja, also das ist ein Dominikaner, ein Angehörer des Dominikanerordens, Konrad von Halberstadt, der also das Folgende in seinem Geschichtswerk referiert. Über die Ursache dieser Pest gab es jedoch verschiedene Ansichten. Einige sagten, sie liege in einer Vergiftung der Quellen, Brunnen und anderen Gewässer durch die Juden. Andere sagten, es komme von den Sternen, die Gifte aus den Eingeweiden der Erde zögen, welche sich mit der Luft vermischten und die Menschen, die sie einatmeten, umbrächten. Wieder andere sagten, es liege am göttlichen Willen, damit die verdorbene Welt von der Befleckung durch die Sünden gereinigt werde. Das wären also die drei Wahrheitsansprüche, die nach Konrad von Halberstadt im Umlauf sind. Und interessant ist daran jetzt, dass vor allem die konspirationistische Behauptung, die verschwörungstheoretische Zuschreibung in den zeitgenössischen Diskursen massiv umstritten war. Ja, also das wäre ja wieder was, was mich daran besonders interessiert. Also nicht nur, dass hier diese Angebote zirkulieren, sondern dass sie auch gegeneinander in Stellung gebracht werden. Ja, also es gab dann auch immer wieder Akteure, die gesagt haben, es ist nicht so, wie da behauptet wird, dass da also Brunnenvergiftungen stattgefunden hätten, sondern in Wirklichkeit ist es eine göttliche Strafe. Ja, also da kann man sehen, dass diese Zuschreibungen gegeneinander profiliert werden. Das hat unter anderem der Papst damals gemacht, ja, Papst Clemens der Sechste, der sich da sehr entschieden positioniert hat und die Verschwörungsbehauptung gegen die jüdische Bevölkerung dezidiert zurückweist, ja, also eigene Bullen erlässt, in denen er dann also sagt, das Sterben, das hier ausgelöst wurde, ist allein eine göttliche Strafe. Es kann nicht stimmen, dass das durch die jüdische Bevölkerung verursacht wurde. Und er bringt dann noch verschiedene Argumente, um zu begründen, warum das unplausibel sei, ne, dass er eben sagt, na ja, die Pest ist doch auch in Gegenden ausgebrochen, in denen gar keine Juden leben. Ja, das macht keinen Sinn. Außerdem sind Jüdinnen und Juden selber an der Pest gestorben. Das kann also nicht stimmen, dass da irgendwie so eine Verschwörung im Gange sei. Es kann nur eine göttliche Strafe sein. Also das wäre auch wieder eine Fake News-Zuschreibung, eine zeitgenössische Falschheitszuschreibung, die den faktualen Geltungsanspruch einer bestimmten Behauptung zurückweist. Das wären genau solche zeitgenössischen Aushandlungen, die mich interessieren. Und dann gab es aber andere Akteure, die wiederum die astrologische Erklärung gegen die konspirationistische in Stellung bringen. Ne, die also sagen, die auch sagen, es kann nicht stimmen, dass die jüdische Verschwörung existiert, denn in Wirklichkeit ist es doch eine Konstellation der Sterne, ne, die also dann dieses Erklärungsmuster propagieren und sich dabei berufen auf die Stellungnahme von Astronomen an den Universitäten, ne, oder von Medizinern, die das so gesagt haben, also ein Expertenzitat. Ne, darüber haben wir ja eben gesprochen, welche große Rolle jemand wie Christian Drosten und so in der Corona-Zeit gespielt hat, welche große Rolle die angezapfte Expertenautorität in gegenwärtigen Evidenzpraktiken spielt. Das hat hier eine strukturelle Analogie darin, dass jetzt Leute hingehen und sagen, die Verschwörungstheorie ist falsch, weil doch die Gelehrten, die Astronomen nämlich, nachgewiesen haben, dass das Sterben durch eine Konstellation der Sterne hervorgerufen wurde. Also es ist irgendwie die wissenschaftliche Autorität, das symbolische Kapital von akademischen Gelehrten, das jetzt in Anschlag gebracht wird, um Evidenz für eine andere Erklärung zu produzieren. Das wäre also zum Beispiel ein Gelehrter, ein Theologe namens Jean de Faye, der so etwas artikuliert hat, der sich da auch sehr dezidiert geäußert hat über die Ursachen der Pest und das Folgende in einer Predigt geschrieben hat. Das würde ich auch nochmal vorlesen, weil es relativ signifikant ist. Da heißt es: Sie beschuldigen sie, also die Juden, sie beschuldigen sie nämlich, dass sie die Ursache dieser großen Sterblichkeit sind, die bereits über 3 Jahre begonnen hat und in einigen Teilen immer noch herrscht. Sie sagen nämlich, dass sie das Wasser, von dem der größte Teil der menschlichen Nahrung abhängt, vergiftet haben, indem sie Gifte in Brunnen und Quellen geworfen haben. Und sie wollen nicht glauben, dass die Epidemie, das heißt die Infektion der Luft durch die himmlischen Körper, die Ursache der Sterblichkeit ist, was jedoch die Astronomen bereits lange zuvor aus dem Lauf der Sterne vorhergesagt haben. Das wäre also eine Art Polemik gegen diejenigen, die an die Verschwörungstheorie glauben, gegen diejenigen, die den Jüdinnen und Juden sowas vorwerfen, was dann sozusagen versucht wird zu widerlegen, dadurch, dass er hier die Autorität der universitären Experten evoziert und also sagt, die Astronomen haben doch ganz klar gezeigt, dass es eine wissenschaftliche, in Anführungsstrichen, also aus damaliger Sicht wissenschaftliche, naturphilosophische Erklärung für dieses Geschehen gibt. Da kann man auch wieder sehen, dass die Erklärungsangebote gegeneinander profiliert werden. Wenn man das jetzt wiederum ausweitet auf die Frage nach Unsicherheitserfahrung, ja, also jemand wie der Autor, den ich gerade zitiert habe, Jean Befeit, ist sich ja nicht unsicher. Das wäre ja gerade keine Unsicherheitsartikulation, sondern er gibt es ja vor, ganz genau zu wissen, was der Fall ist. Das eine stimmt, das andere stimmt nicht. Hat Clemens VI. Genauso gemacht, der Papst, der sagt, es ist nicht so, dass die Juden die Brunnen vergiften, sondern es ist eine göttliche Strafe. Das wäre keine Unsicherheit, sondern eine klare Festlegung. Aber, und das wäre für mich wieder dann besonders interessant, diese Zirkulation konkurrierender Wahrheitsansprüche führt in ihrer zeitgenössischen Beobachtung dazu, dass andere AkteurInnen dann doch sich nicht so klar festlegen, sondern eben eher darüber reflektieren. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Ich weiß nicht mehr, was ich für wahr halten soll. Also der Eindruck einer epistemischen Unsicherheit über die Grenzziehung zwischen wahr und falsch. Da kann man ganz verschiedene Quellen nennen, in denen man solche Unsicherheitsartikulationen greifen kann. Es sind zum Beispiel die Kölner, der Kölner Rat, der in einem Brief an die Stadt Straßburg Auskunft darüber erbittet, was es mit diesen ominösen Gerüchten auf sich habe, über die angebliche Vergiftungsaktion der jüdischen Bevölkerung, um deren Wahrheit, wie es dann heißt, man aber nichts wüsste. Veritatem nescimus, heißt das also in dieser Quelle, wir wissen die Wahrheit nicht. Stimmt es oder stimmt es nicht? Manche behaupten das, andere bestreiten es. Was sollen wir denn jetzt eigentlich noch für wahr halten? Und dann schreiben sie also mehrfach noch an die Stadt Straßburg. Das wären diese Briefe zwischen den Städten, die ich eben erwähnt habe, die also auch dazu führen, dass sich diese ganze Diskussion überregional verbreitet, dass man da also auch über weitere Räume hinweg miteinander diskutiert, was jetzt eigentlich da dran ist. Und in einem anderen Brief schreiben die Kölner dann, dass sie aufgrund derartig unsicherer Gerüchte, Rumoris volatilis, heißt es in der Quellen, nicht gegen die Juden ihrer Stadt vorgehen möchten. Das wurde zum Teil gefordert von den Städten, dass sie gegen die Juden vorgehen sollen, weil eben diese Überzeugung virulent war, es sei die jüdische Bevölkerung, die Schuld am großen Sterben sei. Und der Kölner Rat weist das hier zurück und sagt, das ist uns zu unsicher. Wir wissen nicht, was da dran ist. Deshalb unternehmen wir auch nichts. Das hätte keine Berechtigung. Es gibt ganz ähnliche Perzeptionen von anderen Leuten, ein Chronist oder Dichter namens Jean de Venette zum Beispiel, der sich ebenfalls in seinem Bericht über die Pestjahre mit großer Zurückhaltung äußert, der also auch darüber spricht, es gibt diese Zuschreibung, es gibt diese zirkulierenden Gerüchte, aber ich kann mich da nicht festlegen. Er schreibt also in seinem Bericht zum Beispiel das Folgende: Aber solche Vergiftungen, angenommen sie hätten stattgefunden, posito quod facte fuissent, könnten doch nicht eine derartige Plage auslösen und die ganze Bevölkerung töten. Also da schreibt er, naja, nehmen wir mal an, es hätte sowas gegeben, dann würde ich aber immer noch nicht glauben, dass es sozusagen für dieses große Sterben verantwortlich ist. Und dann schreibt er weiter, für den Fall, dass es sie an irgendwelchen Orten wirklich gegeben habe, das lässt er als Möglichkeit offen, also er legt sich dann nicht fest, sondern sagt, möglicherweise ist es so, aber dann könnten die Vergiftungen höchstens einen zusätzlichen Beitrag geleistet haben. Das kann also unmöglich die alleinige Ursache sein. Also auch hier eine große Zurückhaltung, eine große Skepsis. Und man könnte jetzt viele andere Quellen nennen, an denen man das greifen kann. Das wäre also genauso eine Konstellation von Unsicherheitswahrnehmung und Artikulation, die durch eine Wahrheitskonkurrenz evoziert wurde. Jetzt wäre natürlich, ich habe das eben angekündigt, die ganz interessante Frage, wie vor diesem Hintergrund einer intensivierten Wahrheitsrivalität die jeweiligen Parteien versuchen, ihren Anspruch zu begründen oder eben den Anspruch der Gegenseite zurückzuweisen. Ne? Das wäre jetzt der Aspekt der Evidenzpraktiken. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Was kommt hier eigentlich zum Einsatz? Und was verrät das vielleicht über die epistemische Kultur, über die Evidenzkultur dieser Zeit? Ja, welche konkreten Praktiken sind es? Gab es die vorher auch schon oder ist das vielleicht irgendwie was Neues und so weiter? Wir haben eben schon das Expertenzitat gesehen oder den Rekurs auf die symbolische Autorität von Gelehrten. Da werden ja gar keine Einzelpersonen genannt, sondern dieser Theologe, den ich zitiert habe, Jean de Fayet, bezieht sich auf die Astronomen, ne, die das gesagt haben. Die Astronomen, hat man in der Gegenwart teilweise auch, dass man sagt, die Wissenschaft sagt das und das und so. Ne? Da geht es gar nicht um Einzelpersonen, sondern um das symbolische Kapital der Institution Wissenschaft sozusagen oder des Sozialsystems, dessen man sich hier bedient. Und das wäre für mich jetzt also wiederum interessant, welche anderen Praktiken vielleicht auch noch zum Einsatz kommen. Die Unsicherheit, die wir jetzt eben teilweise in den Quellen beobachten konnten, zeigt also schon, dass es in den Diskussionen der Zeit nicht damit getan ist, einfach irgendwas zu behaupten, um Zustimmung dafür zu gewinnen. Ja, also es reicht nicht einfach zu sagen, es gibt eine Verschwörung, um diesen Wahrheitsanspruch durchzusetzen, sondern diejenigen, die das verfechten, diejenigen, die das propagieren, sehen sich angesichts dieser Zweifel, angesichts dieses Misstrauens und der Unsicherheit in der Situation, dass sie also ihre Behauptungen entsprechend begründen müssen. Wenn man jetzt schaut, auf welche Weise man das versucht hat, da gibt es ein Dokument, das ganz besonders einschlägig ist. Ich habe eben über die Korrespondenz zwischen den Städten gesprochen, dass man hier also auch gegenseitig Auskunft erbittet und so weiter, um zu fragen, was denn an diesen Vorwürfen dran sei und so. Und es gibt ein Dokument, das in diesem Zusammenhang entstanden ist und für besondere Aufmerksamkeit aus zeitgenössischer Sicht gesorgt hat, nämlich ein Brief vom 23. Dezember 1348, in dem die Stadt Zofingen, ja, an die Straßburger schreibt. Also es ist wieder die Stadt Straßburg, da ist die Korrespondenz sehr breit überliefert, deshalb beziehe ich mich jetzt sehr häufig darauf. Es sind aber nicht die Kölner, die hier an Straßburg schreiben, wie eben zitiert, sondern in diesem Fall die Stadt Zofingen, ja, schreiben an die Straßburger und berichten darin von empirischen Versuchen, mittels derer sie das angeblich bei einem Juden gefundene Gift getestet hätten. Ja, da heißt es also, an Hunden, an Schweinen und an Hühnern habe man das Gift der Juden erprobt und dadurch gesehen, dass sie alle daran gestorben seien. Ja, also es muss also wahr sein und dann sagen sie noch, ihr könnt auch gerne nach Zofingen kommen und euch das selber angucken, ne? Ihr könnt es sehen und selber versuchen. Daran erweist sich doch die Wahrheit dieser Vorwürfe. Interessant ist jetzt, wie diese Behauptung rezipiert wird in den zeitgenössischen Wahrnehmungen und Öffentlichkeiten. Denn eigentlich könnte man ja denken, naja, da wird einfach irgendwas behauptet, das muss keine Wirkung haben. Interessant ist aber, dass dieser empirische, wenn man das mal so nennen will, Nachweis, in Anführungsstrichen, der da postuliert wird, ne, also müssen natürlich davon ausgehen, dass das alles nicht stimmt, ja, dass das einfach eine Behauptung ist oder vielleicht war man sogar davon überzeugt, dass es stimmt, aber das sind ja alles Dinge, die sich gar nicht mehr eruieren lassen. Jedenfalls ist interessant, welche Wirkung eine solche Behauptung in der zeitgenössischen Evidenzkultur entfalten kann. Und dabei ist es also durchaus signifikant, dass man sehr aufmerksam diesen angeblichen Giftfund und die angebliche empirische Prüfung in Zofingen beobachtet. Ja, es gibt da einen Chronisten, Heinrich von Diesenhofen zum Beispiel, der über diese Nachforschungen, der angeblichen Nachforschungen der Zofinger Obrigkeit berichtet. Ja. Und dann also sagt, na ja, die haben doch also Gift beim Juden entdeckt und anschließend einer Prüfung unterzogen. Und bei dieser Prüfung hat man per experientiam erwiesen, ja, also so schreibt er das, man habe das per experientiam, also durch die Erfahrung, ja, experientia ist der lateinische Begriff für Erfahrung, man habe durch die Erfahrung erwiesen, dass das Gift tatsächlich toxisch sei. Also die Quellenstelle lautet, per experientiam probant esse foro toxicum. Dass er das so ausführlich betont, zeigt also, dass dieser Nachweis, ja, durch Erfahrung für den Chronisten offenbar eine große Relevanz hat. Er schreibt dann auch, anhand dessen hätte sich die Wahrheit der Vergiftung herausgestellt und so. Also ihn hat das offenbar überzeugt. Da hätte man mal so ein Zeugnis für die Wirkung einer entsprechenden Evidenzpraktik, die ja hier darin besteht, dass man also behauptet, entsprechende Versuche durchgeführt zu haben, das also Aufschluss darüber gibt, welche Evidenzpraktiken in zeitgenössischen Wahrheitsdiskussion verfangen und welche nicht. Also es ist nicht nur das Expertenzitat, sondern auch das Anführen angeblicher empirischer Belege, das hier offenbar eine Rolle spielt. Das verweist, um das jetzt nochmal in einen etwas größeren Zusammenhang zu stellen, aus meiner Sicht auf einen größeren Wandel im Gefüge der Evidenzpraktiken dieser Zeit. Ich habe vorhin, als ich über meine Forschung über Evidenzpraktiken im Allgemeinen gesprochen habe, gesagt, dass mich insbesondere interessiert, wie sich diese Praktiken verändern. Also welche neuen vielleicht hinzukommen, welche älteren an Relevanz verlieren, wie sich das Gefüge dieser Praktiken wandelt im Laufe der Zeit. Und es ist klar, dass es im Mittelalter eine andere Formation von Praktiken ist als in der Gegenwart. Aber interessant ist, dass viele Praktiken in dieser Zeit in Gebrauch kommen, die heute immer noch eine gewisse Relevanz haben, wenngleich auch in anderer Form. Und es ist ziemlich auffällig, dass dieser ganze Bereich, den man mal anachronistisch als Empirie bezeichnen könnte, also Erfahrungswissen, das abgerufen wird, im späteren Mittelalter plötzlich sehr viel präsenter ist, wenn es darum geht, Evidenz herzustellen. Und dass sich diese Aufwertung, kann man vielleicht sagen, der Empirie als Evidenzressource in ganz unterschiedlichen Diskursfeldern vollzieht. Also es ist sehr auffällig, dass beispielsweise einerseits in der Naturphilosophie man sich sehr viel häufiger auf Beobachtungen bezieht, auf Erfahrung, Experientia, ich habe den Begriff eben genannt, ist dann so ein wichtiger Quellenbegriff, der da ganz häufig vorkommt. Das heißt nicht, dass das immer echte Beobachtungen sind. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Also es gibt auch die einfach nur behauptete Beobachtung. Ja, aber das wäre für mich hier gar nicht die entscheidende Frage, sondern die Frage ist, wie man sich darauf bezieht, um Evidenz zu produzieren. Ja, und zu behaupten, ich habe etwas beobachtet, so wie das die Zofinger in ihrem Brief machen. Ja, das ist ja auch erstmal nur eine Behauptung. Das ist offensichtlich eine Praktik der Evidenzproduktion, die hier enorm an Relevanz gewinnt und die sowohl in der Wissenschaft, in der Naturphilosophie, als auch in solchen verschwörungstheoretischen Diskursen vorkommt. Ja, das wäre also genau das, was ich anfangs ausgeführt habe, die Adaptation von bestimmten Praktiken in bestimmten Diskursfeldern. Also um nochmal ganz kurz auf die Naturphilosophie einzugehen, es gibt da verschiedene Autoren, Philosophen, die da besonders wichtig sind, sehr bekannt für das 14. Jahrhundert, also genau die Zeit, über die wir hier reden, zum Beispiel Johannes Buridan, ja, das ist so ein wichtiger Philosoph an der Pariser Universität dieser Zeit und der schreibt ganz viele Kommentare zu Aristoteles. Ja, Aristoteles ist ja im hohen und späten Mittelalter neu entdeckt worden, kann man sagen. Ja, also dessen Schriften werden übersetzt ins Lateinische aus dem Arabischen und Griechischen und werden jetzt an den Universitäten breit rezitiert und dann vor allem auch kommentiert. Ja, also es entstehen jetzt an den Universitäten ganz viele Kommentare zu den Schriften von Aristoteles, ja, um seine Lehren zu erklären, zu durchdringen, zu diskutieren und so weiter. Und daran ist nicht zuletzt Johannes Buridan beteiligt, der also dann einen Kommentar schreibt zur Physik des Aristoteles. Also das ist eine Schrift von Aristoteles, die Physik. Ja, es gibt die Physik, die Metaphysik und dann viele andere Texte zur Naturphilosophie, über die Tiere, über alles Mögliche. Aber hier geht es jetzt um die Physik. Und da diskutiert also Buridan, wie eigentlich Bewegung zustande kommt und warum beispielsweise ein Wurfprojektil eigentlich weiter fliegt, nachdem es abgeworfen wurde. Das mag aus unserer heutigen Sicht irgendwie eine banale Frage sein, aber in der Naturphilosophie dieser Zeit ist das ein virulentes Problem. Ja, also welche Kräfte wirken eigentlich, wenn so ein Projektil fliegt. Und dann referiert Buri dann die Theorie von Aristoteles, ne, weil er ja dessen Schrift kommentiert, die besagt hatte, dass das Projektil dadurch angetrieben wird, dass die verdrängte Luft hinter diesem Objekt wieder zusammenströmt. Ne. Und dann fängt er an, das zu diskutieren und sagt aber, dies kann ja überhaupt nicht wahr sein. Ja, das kann ja überhaupt nicht stimmen, was Aristoteles da schreibt, weil die Erfahrung das Gegenteil zeigt. Die Experientia. Da wäre also wieder dieser Begriff, der ganz zentral veranschlagt wird, um die Theorie von Aristoteles zu falsifizieren. Also um zu zeigen, dass es nicht stimmen kann, was diese große philosophische Autorität Aristoteles, ne, der also die Autorität schlechthin ist im philosophischen Diskurs dieser Zeit, dass das, was diese große Autorität da gelehrt hat, falsch sein muss. Also der Bezug auf Erfahrungswissen ist hier eine Praktik der Falsifikation. Ja, dass er also sagt, die Erfahrung zeigt doch, wenn man beispielsweise auf einem Schiff steht, ja, und fährt, dann weht der Wind von vorne und bremst eher das Objekt der Bewegung. Ne? Oder er bringt dann verschiedene andere Beispiele, die also zeigen, dass die Luft nicht das Medium dieses Antriebs sein kann, und dann begründet er das anders. Dann sagt er, wir brauchen eine andere Theorie, die das besser erklärt, die mit den Erfahrungswerten übereinstimmt, ne? Die also der Erfahrung nicht widerspricht. Und dann entwickelt er aus diesem Zusammenhang seine sogenannte Impetus-Theorie. Das ist jetzt hier nicht so wichtig, was die besagt, aber entscheidend ist, dass er also Bezugnahmen auf empirische Beobachtungen nutzt. Ja, vielleicht sind das auch gar keine echten Beobachtungen, sondern nur ausgedachte, wie schon gesagt. Das ist aber nicht relevant, sondern er nutzt diese Bezugnahme auf empirische Beobachtung als Praktik der Falsifizierung und der Evidenzherstellung. Und das verweist auf ein offensichtlich in den zeitgenössischen Wissenskulturen existierendes Evidenzpotenzial dieser Praktik, ja, die man, wie eben schon ausgeführt, in sehr, sehr unterschiedlichen Diskursfeldern beobachten kann. Also auf der einen Seite die Naturphilosophie, das habe ich jetzt ausgeführt. Aber auf der anderen Seite kann man das auch in Reiseberichten zum Beispiel feststellen. Ja, also ganz viele Berichte von Reisenden, von Europäern, die nach Asien oder in den Orient reisen und dann über das berichten, was sie da gesehen haben und so. Und dann ganz, ganz stark sich auf Beobachtungen berufen, ja, auf Augenzeugenschaft, auf ihre eigene Augenzeugenschaft, um ihre Behauptungen zu verifizieren. Und um früher für wahr gehaltene Behauptungen zu falsifizieren. Ja, also auch da gibt es ganz viele, die dann schreiben, naja, früher hat man geglaubt, in Asien gäbe es irgendwelche Monster, in Indien würden Monster existieren und so. Es gibt alte Autoren, die davon berichtet haben, ne, die irgendwie behauptet haben, es gäbe sowas. Aber das ist alles fabuliert, das ist alles überhaupt nicht wahr, denn ich war selber da, ich habe mir alles angeguckt mit meinen eigenen Augen und kann nicht bestätigen, dass irgendwelche Völker existieren würden. Es muss also falsch sein, was da geschrieben wurde, denn die Augenzeugenschaft, die Beobachtung zeigt etwas anderes. Ne? Also das wäre wieder im Grunde die gleiche Praktik, der einerseits Falsifizierung, andererseits der Evidenzherstellung, die jetzt in einem völlig anderen Medium und in einem ganz anderen Zusammenhang genutzt wird. Ja, also in einem Reisebericht, der also hier produziert wird, um irgendwelche anderen Überlieferungen in Frage zu stellen. Also das wären zwei völlig unterschiedliche Diskursfelder, die Naturphilosophie, die Reiseberichte und so weiter. Und das Signifikante für mich ist jetzt, dass diese in der zeitgenössischen Evidenzkultur offensichtlich etablierte, aufgewertete, mit größerer Bedeutung aufgeladene und so weiter Evidenzpraktik auch in konspirationistischen Diskursen adaptiert wird, um die vermeintliche Wahrheit der jüdischen Brunnenvergiftung zu untermauern. Ja, dass jetzt also dieser Brief der Zofinger Obrigkeit hingeht und sagt, wir haben das durch Erfahrung nachgewiesen, durch die Experientia. Und das dann wiederum in den zeitgenössischen Wahrnehmungen verfängt, weil jemand wie Heinrich von Diessenhofen dann hingeht und sagt, die haben das gezeigt durch die Erfahrung per Experientiam und das belegt doch, dass es wahr sein muss. Ja. Das wäre also erstmal eine etwas auch verstörende Beobachtung, dass solche Praktiken der Evidenzherstellung, die aus unserer Sicht ja unglaublich modern erscheinen, ja, die eigentlich auch erstmal aufklärerisch daherkommen, ja, wenn man sagt, sowas wird genutzt, um irgendwie die Autorität von Aristoteles in Frage zu stellen, ne? Empirie, das ist ja was, was wir erstmal mit der modernen Wissenschaft verbinden würden, ne? Was irgendwie seit dem 17. Jahrhundert eine besondere Relevanz hat in den Wissenschaften Europas, ja, wenn Sie an die wissenschaftliche Revolution oder angebliche wissenschaftliche Revolution dieser Zeit denken, dass man da angefangen hat, Experimente zu betreiben und so weiter. Das wäre etwas, was man ja so in der allgemeinen Version der Wissenschaftsgeschichte mit einem enormen Modernisierungsprozess verbinden würde. Ja, dass man sagt, das ist eigentlich eine aufklärerische Praktik der Erkenntnisgewinnung, ja, die dazu führt, alte Autoritäten zu widerlegen, in Frage zu stellen, ist ein kritischer Diskurs, der da entsteht und so weiter. Also wahnsinnig positiv aufgeladene Begebenheiten, wahnsinnig positiv aufgeladene Entwicklungen. So in unserer Wahrnehmung, ne? Dass wir also davon ausgehen würden, das ist eine aufklärerische Bewegung, die sich da formiert, die aber dann, und das wäre dann eher die Dialektik der Aufklärung, sozusagen dazu führt, dass diese Praxis der Evidenzproduktion auch wiederum adaptiert werden kann, um Behauptungen sozusagen zu plausibilisieren oder mit Evidenz auszustatten, die aus unserer heutigen Sicht ja eher dem wilden Diskurs des Postfaktischen angehören, ja, die wir also als verschwörungstheoretisch und als gefährlich betrachten würden. Das ist etwas, was sowohl für die Gegenwart als auch für die Wahrheitskonkurrenzen des Mittelalters beobachtet werden kann. Und das vielleicht auch nochmal zeigt, dass diese Modernisierungserzählungen, die also allzu viel aufklärerisches Potenzial in solche Entwicklungen hineinlesen würden, vielleicht zu kurz greifen und man diesen Prozess differenzierter beurteilen müsste.
Das war auch Die Abschlussfrage, die ich dem Herrn Degemann gestellt hatte, weil auch da haben wir immer wieder Bezüge hergestellt zwischen dem Heute und dem Damals. Ich habe das Gefühl, in diesem Gespräch haben wir das noch stärker gemacht. Ich habe für mich selber ein Fazit gezogen und da würde ich Sie zum Abschluss gerne bitten, das mal kurz einzuordnen. Also ich habe mir gedacht, wir haben ganz viele dieser Probleme, die wir heute im Bereich der Wahrheitsfeststellung haben. Dass es denen im Mittelalter echt überraschend ähnlich ist, nur bei uns eben durch diese technischen Umstände, wir haben es erwähnt, irgendwie ist das heute deutlich schneller und massiver. Also auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt, heute ist es krasser. Was denken Sie dazu?
Ich sehe das ganz genauso wie Sie im Grunde. Also Sie haben das völlig richtig auf den Punkt gebracht. Es gibt, darauf zielt meine Forschung ja ein bisschen ab, ganz signifikante Analogien, ja, strukturelle Analogien zwischen gegenwärtigen Diskursformationen und mittelalterlichen oder vormodernen. Das kann man immer wieder konstatieren. Aber das sollte natürlich nicht dazu verleiten, irgendwie zu sagen, naja, das gab es alles schon im Mittelalter und das ist alles überhaupt nichts Neues, was wir hier erleben. Das ist nicht mein Argument, überhaupt nicht. Sondern wenn man solche Vergleiche, im Grunde ist es ja ein Vergleich, historische Vergleiche anstellt, dann muss es immer auch darum gehen, die Differenzen herauszuarbeiten, beides im Blick zu behalten, Analogien und Differenzen gleichermaßen. Und letztere sind natürlich überhaupt nicht zu übersehen. Auf der einen Seite im Hinblick auf die Medienkultur, in der sich das abspielt, die eine völlig andere ist in der Gegenwart. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Ja, dadurch, dass sich die Strukturen von Öffentlichkeiten, die Medienkonstellationen, die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und Vermittlung fundamental verändert haben, gerade in den letzten 20, 30 Jahren. Das steht völlig außer Zweifel. Und auf der anderen Seite, weil die politischen Systeme natürlich andere sind und die Gesellschaftsstrukturen andere sind. Also das sollte man da nicht sozusagen übersehen. Und ich würde Ihnen völlig recht geben, dass also gerade der Medienwandel, aus meiner Sicht ist das stärkste Argument, um den Unterschied zu begründen, dazu beigetragen hat, dass die Konkurrenz und Rivalität von Wahrheitsansprüchen viel sichtbarer, viel präsenter ist, als das in früheren Gesellschaften der Fall war. Und dass sich auch die Frequenz solcher Konjunkturen sicherlich intensiviert hat. Ich habe eben gesagt, das sind sicher Konjunkturen in der Geschichte. Und man kann immer wieder im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, 19. Jahrhundert und so weiter, solche Konjunkturen ausmachen, die mit Krisenzeiten in Verbindung stehen und so weiter. Nicht zuletzt mit Seuchen. Ja, wir haben jetzt viel über Seuchen auch gesprochen in diesem Gespräch. Also die Pest des 14. Jahrhunderts, Corona und so weiter. Aber es gibt natürlich andere Epidemien der Geschichte, ja, also Cholera im 19. Jahrhundert oder die Pest in der frühen Neuzeit und so, spanische Grippe im frühen 20. Jahrhundert und so. Das sind alles Kontexte, die man sich da angucken kann und die sehr, sehr häufig mit solchen Wahrheitskonkurrenzen einhergehen. Also das scheint irgendwie ein Nährboden zu sein, der also die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Wahrheitskonkurrenzen enorm erhöht. Ja, also das kann man sicherlich so sagen. Und das würde zeigen, dass es also in der Geschichte immer, ja, also in allen Zeiträumen, über die wir hier geredet haben, solche Konjunkturen gibt. Aber ich glaube, dass sich die Frequenz solcher Konjunkturen, ja, in der Gegenwart enorm verstärkt und vermutlich weiter verstärken wird. Und das hängt mit verschiedenen Gründen zusammen, aber sicherlich am allermeisten oder vermutlich ganz wesentlich zumindest mit den medialen Bedingungen, unter denen wir jetzt kommunizieren, Informationen verbreiten und so weiter. Das verstärkt etwas, das vorher schon da war, in ganz enormer Weise. Was die heutige Zeit aber vermutlich am allermeisten von allen früheren Epochen unterscheiden wird, und darüber könnte man eine ganz eigene Sendung machen, das sind aller Voraussicht nach natürlich die Wirkungen, die der Einsatz von KI in den Wahrheitskämpfen der nahen Zukunft zeitigen wird. Wenn man also davon ausgehen muss, dass die Teilnehmenden an solchen Wahrheitsdiskussionen gar nicht mehr ausschließlich menschliche AkteurInnen sein werden, sondern in fundamentaler Weise auch Chatbots in die Diskussion eingreifen. KI-Systeme, die gelernt haben, wie man argumentiert, die auch gelernt haben, was sie sagen müssen, um zu überzeugen, dann wird das natürlich eine fundamentale Veränderung der Diskussionskultur zur Folge haben. Ja. Wenn man also davon ausgehen muss, dass der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, dass die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit nicht mehr nur durch menschliche Kommunikation, sondern auch durch nichtmenschliche Aktanten bewerkstelligt wird. Und dass also in der Folge Diskussionen über die Ukraine, über Israel und Palästina, über Trump, über die AfD oder was auch immer sozusagen durch den Einsatz von KI beeinflusst werden, dass Chatbots an diesen Diskussionen teilnehmen. Ich glaube, das wird die Art und Weise, wie Wahrheitskonkurrenzen ausgetragen werden, wie Debatten geführt werden und so weiter, vermutlich fundamental verändern. Und das wird ein Einschnitt sein, eine Veränderung sein, deren Ausmaß noch gar nicht absehbar ist. Ja, vielleicht wird es auch gar nicht so dramatisch, wie manche schätzen. Es gibt Leute, die das sehr pessimistisch sehen, wie Harari und andere. Es gibt andere, die da optimistischer sind. Aber die Veränderung wird, glaube ich, sehr spürbar sein. Und das wird dann eine Zäsur darstellen, die sicherlich bei diesem Thema in Betracht zu ziehen ist und die gegenwärtige und künftige Debattenkultur deutlich unterscheiden wird von denen des Mittelalters oder der frühen Neuzeit und anderer Epochen.
Musik